Das waren Sequenzen aus dem Roman Hinze-Kunze-Roman von Volker Braun, erschienen 1990 im Verlag Reclam Leipzig. Mit einer schöngeistigen Lesehilfe von Dieter Schlenstedt im Hannahang steht da geschrieben: Grafischer Großbetrieb Völkerfreundschaft Dresden, gesetzt aus Garamond Antiqua zu paradiesischen 3 D-Mark Ost.
Die Musik, die ich bis jetzt gehört habe, ausser dem letzten Stück, war wie gesagt «Expande des Fortschritts». Und jetzt das Stück war von der Platte «Mumbo Jumbo», wie auch die folgenden werden sein. Wir kommen jetzt zum Peter Wawetzinak und seinem Roman «Nix». Und darin geht es unter anderem um seine Jugend. Der Roman besteht aus 35 Erinnerungen als verschleppte Zeugung und aus 7 Mülltonnen mit Nachtrag und Erläuterungen. Das erste Erinnerungsstück in der Hektik von einer Grossstadt heisst: Es gibt keine Automobile, sagt der Vater. Die Leute fahren ihren Müll zu Schrott. Sie leben in Kargheit. Nur in den Schuttbergen herrscht der Überfluss. Der Peter Wawetzinak hat für meinen Begriff einen sehr trockenen Humor. Seine Geschichten sind teilweise absurd und ab und zu nicht aus Sätzen und Wörtern, die auf die bekannte Art gebildet sind. Er verfährt hin und wieder auch sehr eigendynamisch. Also jetzt kommen wir zum Auszug, und zwar aus den 35 Erinnerungen als verschleppte Zeugung.
Ein Provisorium. Erstens. Ich wurde in einer Großküche geboren. Meine Mutter unterbrach das Zwiebelringeschneiden und brachte mich zur Welt. Ihr wird von Natur aus auf Einsamkeit angewiesen sein, sagte sie den federnrupfenden Frauen und nahm ihre Arbeit wieder auf.
Immer wenn ich schrie, steckten mir die Weiber ein schnapsgetränktes Tuch in den Mund. Mein Lieblingsspielzeug war ein schwach durchtränkter gelber Schwamm. Schau, sagte ich, wir haben Salzstangen und Kinderwein. Wir besitzen manierliche Korkenzieher, eine preußische Katze und in Mengen Schmalz. Ein Leben wie eingebettet im Unaussprechlichen. Was für ein kulinarischer Rausch der Gegenstimmen. Höre, wir sind so lange rein, bis uns die Augen zufallen. Wenn wir Kaffeetrinker werden wollen, werden wir Kaffee bestellen und üben. Was brauchen wir? Relation, Leidenschaft, System, Elternschaft, Liebe, Übergang, Bodenschwere und Substanz. Wir dressieren Rebhühner und lassen sie Baudelaire gacken oder mein Schwamm brummte.
Mein dritter Geburtstag. In solchen Augenblicken vernehmen wir die Brandung ferner Traummeere. Die Gäste, im Sonnenlicht wie Messebesucher entzückt, legen einfache Worte auf den stillen Gabentisch. Fast eine Großfamilie, verflossene Lebensformen zwischen vergessen und verlassen als puritanischer Wahrnehmungsrest. Oder das Paradies zum Selbermachen für weniger als nichts. Vielleicht wird aus dir ein Schmetterling, sagte eine Zauberin. Dann musst du vor der Blendung Acht haben und klaute eine halbe Salamiwurst. Mein schönstes Geschenk, ein Kriminalroman. Der Lumpensammler verlor sich schnell.
Mein vierter Geburtstag. Neben Stühlen, Tischen, Spannteppich, Wanduhr, Hausrat in den Regalen wütet der Zorn der Großstadt. Auf allen Fotos Kinder mit ernsten Gesichtern, Zunge rausstreckende Fratzen mit Undankbarkeitsgebärden. Kinder im Gefrierschrank, in abgetragenen Kleidern. Kinder neben Kindern, gerahmt in Minimum von Schwindel.
Mein sechster Geburtstag. Wir kaufen uns ein Land und säen Zweifel, schwor ich meinem Teddy Kalle. Die Leute wollen eine Schildkröte, wenn es keine Hamster gibt. Einen Wellensittich für einen Zierfisch, wenn keine Meerschweinchen am Lager sind. einen Hund für die Katze, eine Eule für die tote Tanzmaus. Wenn es nichts gibt, wollen sie es trotzdem haben. Du siehst, wir haben Möglichkeiten.
Zur Jugendweihe. Mein Vater war 62 unter dem Kaiser, 62 unter Hindenburg, 62 unter Adolf Hitler, 62 Jahre weit über die Bodenreform hinaus. Er wurde mit 62 geboren und stirbt am selben Tag. Er sitzt in allen Epochen tonlos den Diktatoren gegenüber, hebt sein Bier und schweigt. Ein Bier, ein Korn.
Mein Spiegeltyrann. Er schlief am Tisch, als ich ihn bat, mir ein Auto zu schenken. Er hatte keinen regelmäßigen Atem mehr und tiefen Barock in der Stirn gefurcht. Ich bezahlte all seine Rechnungen und trug ihn durch die Scheinangriffe der Gegenbegriffe.
Mein innerer Bruder. Er war klug und konnte die einfachsten Dinge nicht. Nicht einmal mit dem Kopf nötige Groschen verdienen. Er hätte zwei linke Nasen, 12 Finger und ein Gesicht haben können, wenn der Mensch an sich im Widerstand wäre. Es konnte passieren, dass, wenn er sich eine Zigarette zünden wollte, das ganze Land mit abbrannte. Die Erinnerungen bangen im Schein der Muster. Die schönsten Gedanken glühen nur kurz. Ha, rufen die Schatzgräber, Hunger dem Brot.
Meine wahre Kindheit. Schöne Teller, Vasen über Vasen, Handwerksgerätschaft, Gläser so kunterbunt wie Papageien und Sommermäntel, Bojen und Mastkorb, das eitle Nebelhorn, Krokodile und Wasserflaschen, Angellichter, Rausch und Brände, Pfeifenköppe, Windgabelmesser und Schatzkisten wie Atlanten. Seegras war mein Kinderzimmer.
Hast du gesehen, was der Deutsche mit dem Polen, was der Russe mit dem Tschechen, was der Türke mit dem Chinesen, mit dem Eskimo, der Marsmensch? Und im Radio weitere Geschichten. Dem Blutbad-Massaker ein kleines Nachtkonzert. Unermessliche Schneeberge. Erbe.
Alles muss dahin gehen, längst bevor die Abwesenheit der Kunst die Heimat schleift. Beglückt die Beschränkung das Bangen um den Verlust der sicheren intellektuellen Einkünfte. Wünschenswert, doch extrem für Eingeweihte eine Art Fitnessübung. Über jede Annäherung hinaus wird Buch geführt. Überwinden der Furcht aus Furcht vor Möglichkeiten zur Furcht. Flucht? Es gibt keinen Ersatz. Das Vergessene spiegelt Zerr-Gegenwart. Das Wesen muss Korruption der Erfahrung tanken. Vages Unbehagen beim Anblick nahender Reparaturgruppen, die stillen Pannenflicker Jüngers.
Da ich so vieles vergaß, blieb mir nur die eine Möglichkeit, mein Leben von Grund auf neu zu erlügen. Großmutter an einem ganz normalen Samstagabend aus dem Schaukelstuhl heraus.
Das sich erinnert, kommt dem Schrecken vor Kakerlaken gleich. Das Nachsinnen ist reinste Aufforderung, in die Vergangenheit einzubrechen, wie eine Bank und mit Bomben zu drohen. Die Wahrheit, was ist das, was frisst sie? Erinnerung leugnet Selbstverarschung mit kunterbuntem Zungenschlag.
Als Schneegestöber zur Welt gekommen, in mausetote Erfahrung gestürzt, bin ich der Bruder Vorsicht. Einen Augenblick vor der Erreichung der Brüche, ein kommunistischer Doppelprinz, in Segel gebläht, an Steuerräder gebunden, immer mit einem Zettel in der Gesäßtasche, der andere bin ich auch.
Mm.
geht weiter mit dem Peter Wawertzinak, seiner Jugend. Was einer nicht vom Schuttberg hat, hat einer nicht. Dieser Satz stand über der Eingangstür unserer Behausung direkt neben qualmenden Schuttbergen. Mein Vater hatte ihn mit seinem sehr schönen Fangmesser in den Balken geritzt und mit Ofenbronze ausgefüllt. Vater sagte, ich bin am Schuttberg geboren. Meine Eltern kommen vom Schuttberg. Alle meine Verwandten leben am und vom Schuttberg. Meine Kinder werden schon noch lernen, den Schuttberg zu achten. Wenn es keine Schuttberge geben würde, sagte meine Mutter lächelnd, Vater hätte sie erfunden. Ob die Mutter uns zur Welt gebracht hat, fragten wir uns bange. Mich, sagte ich, hat allein der Vater mitsamt Wiege vom Schuttberg angeschleppt. Von Vater kann ich sagen, was im Rahmen des Schuttberges ermöglicht werden konnte, hat er mir gegeben. Ich sehe noch die Beulen in seinem Arbeitskittel. Ich habe wieder Lücken im Kopf. Wer von euch Lausjungen rät, was ich wohl mitgebracht habe? Lücken im Kopf. Vater ging jeden Tag in die Schuttberge Lücken ausfüllen. Der Kopf kann sich nicht vorstellen, was ein Schuttberg ist. Die Beine bringen es an den Ort. Die Hände holen es aus der Tiefe empor. Aber der Kopf muss den Fund einpassen wie ein Stück Mauerstein im Hirn. Ah, muss der Kopf sagen, dies passt mit jenem vorzüglich zusammen. Es füllt mir eine Lücke. Er unterschied Gedächtnislücken, Denklücken und die Palaverlücke. Die gesprochenen Worte sind flüchtig. Manchmal kommt ein Satz in deinen Kopf und du weißt plötzlich, ah, 1947, Bombenkrater im Schuttberg 4. Und schon bist du im Kopf ein Stückchen mehr beisammen.
1959 hat mir Vater eine Jacke vom Schutt mitgebracht. Eine Busfahrerjacke. Hier, hat er geflüstert, zieh mal an. Ich will sehen, wie einer aussieht, der schöne, große Schlenkerbusse lenkt. Die Jacke passte. Da wollte ich Busfahrer werden und schon hatte ich den besten Krach der Familiengeschichte heraufbeschworen. Busfahrer, tobte Vater, Leute rumkutschieren, Männer, Frauen, Kinder, Greise, alles durcheinander, pfui Teufel, an Haltestellen halten, aussteigen und einsteigen, Tür auf, Tür zu, erster Gang, zweiter, dritter, vierter, Ampel rot, Ampel grün, Polizisten freundlich grüßen und abends mit dem eigenen Auto nach Hause fahren oder von einem Kollegen mitgenommen werden bis zur Haustür. Nachts im Bett liegen und von Abfahrtszeiten träumen, ist das ein Lebensziel? Ich habe keinen Sohn mehr. Meine Mutter hat gebettelt, er möge Nachsicht walten lassen. Ich wäre unreif, könne noch 100-mal was anderes werden. Nie sei einer aus unserer Mitte auf die Idee gekommen, Busfahrer zu werden. Ja, Kosmonaut, ja, Indianerhäuptling, ja, Staatsratsvorsitzender, schrie der Vater. Meinetwegen Anstreicher, Nachtarbeiter, das alles muss man väterlich hinnehmen, aber nie Busfahrer. Der blanke Zorn peitschte mir durch die Adern. Den einzigen lieben Sohn der Busfahrerei opfern, nie im Leben. Da könnte ich selber mich auf die Straße werfen, mich überrollen lassen. Vater schmiss die Tür und ging in die Schuttberge, den Ärger verstreuen. Ich sagte mir, und doch werde ich Busfahrer. Und dann fahre ich mit dem großen Bus und Vollgas in die Hütte der Eltern und mache sämtliche Schuttberge glatt, bis nur noch Reifenspuren blieben. Mit 16 haue ich von zu Hause ab, über die Schuttberge, um alles hinter mir zu lassen, mir eine Frau zu nehmen, Kinder zu zeugen, mich scheiden zu lassen und wieder Junggeselle zu werden. Ha, dachte ich damals, das hättet ihr gerne gehabt, dass ich euch ähnlich sehe und Schuttberger bin. Als ich 14 Jahre alt war, ging ich aufmerksam durch die Wohnräume. An der Tür habe ich gelauscht. Die Tür hat mir's ins Ohr geflüstert. Werde Briefträger, geh zur Bahn. Das Haus zitterte und schrie. Zürne, Vater, lass den Sohn. An Schuttberge wird sich keiner gewöhnen. Früher oder später wirst du auf der Halde stehen und dir einsam zuwinken. Mir blieb nur die Flucht.
Das Kaninchen oder die Heiterkeit des häuslichen Schreckens. Vater hatte ein Kaninchen. Das hatte er vom Schuttberg mitgebracht. Das hatte ein gebrochenes Bein. Wenn so ein Tier was gebrochen hat, ist ein kaputtes Herz zu vermuten, hat er gesagt. Und das Tier durfte mit uns am Tisch sitzen, fernsehen und sonntags immer ausgehen. Zum Schuttberg. Gleich, hat der Vater zum Kaninchen gesagt, gleich sind wir da. Das Kaninchen hat er so weit gekriegt, dass es die Briefträger anknurrte, laut bellte und, wenn sie es streicheln wollten, in die Wange biss. Ein Kaninchen, sagte Vater, muss in die Wange beißen, sonst hat es keinen Charakter. Die Briefträger wechselten sich ab. Einer nach dem anderen hielt sich die Wange und kam nie wieder. Was trägt so einer auch Uniform, hat der Vater zynisch vermerkt und dem Karnickel eine besonders leckere Mohrrübe gereicht. Was kommt einer auch immer mit seiner Belästigung daher? Er muss doch wissen, wir zahlen nicht die Pacht, den Strom, pipapo. Da muss er halt den Biss erleiden. Ich stand nachdenklich am Fenster, statt im Buch nichts von Peter Wawerzinak. Ich ging zurück an den nachdenklichen Schreibtisch. Ich schrieb ein paar sehr nachdenkliche Zeilen. Glaub, was du glaubst, zu glauben? Das gefiel mir nicht. Ich hätte Operetten schreiben sollen. Aus Wimmern mit dümmlichen Notizen, aus Stottern und Schamhaftigkeit lässt sich unter Beachtung der Aus Wimmern mit dümmlichen Notizen, aus Stottern und Schamhaftigkeit lässt sich unter Beachtung der gesellschaftstragenden Tabus Kreischen und Irrationalität erzeugen. Ferkel seit meiner Geburt dem Instinkt für Schund verfallen, verliere ich den Überblick am Trog. In 4-5 Teile gerissen, füttere ich mich zum selbstanspornenden Selbstbeleidiger. Meine Gegenwart pokert mit Seitenblick auf die billigste Kopie eines Schlammkippers. Mit mir wuchs ein kopfstehender Knabe heran, dessen Mutter Amüsements schürte, dessen Vater unter jeder Siegessäule Blutfestspiele gehalten hätte. So wurde ich jeder Kotzbeliebige Europas. für die Turnriegen meines Dorfes zu schwächlich, für die monumentalen Dramen der Welt ungeeignet. Immer die Zornhand am Sack beim Anblick der treibenden Uniformen. Ungeküsst in Hinterhöfen, schachspielend auf dem Bett.
Der einzige Sohn. Dein Vater, so erzählten die Krebse, war ein Otter. Er kam und schnappte sich auch ungefragt die leckersten Heringe direkt aus dem Netz und trug sie fort in seine Behausung. Da war er noch klein und blind und brauchte jeden Bissen. Aber er hat nicht aufgehört, Otter zu sein, sagen die Quallen. Wenn einer durch einen Schock die Sprache verliert, so werden wir uns abfinden müssen. Wenn aber die Kinder aus dem Haus gehen, darf einer nicht mehr Otter sein. Schraubstock, Lilliput, Dichter. Was einer will. Ich will dir Deutung demonstrieren, sagte eine Qualle aus dem Pulk heraus und wurde nacheinander 8 verschiedene Dinge, wovon mir die Fliege am besten gefiel. Kannst du auch Monster sein, jubelte ich, und sie tauchte unter. Vorläufiges Ende der Sequenzen. Beim Aufspüren von Kindheit wächst die Vorsicht mit den Jahren. Man müsse darüber einen Film drehen. Ich will nicht unverhoffte Heimkehr. In meiner Jugend habe ich symbolisch gelebt. Es galt, den Vater zu ersticken in seiner Wut. Ich will euch etwas sagen, was ganz anders ist. In meiner Familie hat keiner wirklich gearbeitet. Bernd ist aufgestanden, hat seine Brotbüchse geschnappt und ist ums Haus gegangen, wo er die Frühschicht im Liegestuhl abbummelte. Klaus macht es ähnlich. Er ging bis zum Schuttberg und drehte sich um. Dann mussten wir alle winken und er war zufrieden. Carola hat noch keine Mülldeponie gesehen. Sie weiß nicht einmal, wie man sowas schreibt. Aber sie war tagelang im Sondereinsatz. Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag. Immer Sondereinsatz. Mich überkam manchmal eine gewisse Unrast. Ich wollte mich ebenfalls erheben und feierliche Erklärungen abgeben, kundtun, dass man mich genommen hatte als Wächter eines befreundeten Müllplatzes. Vater, du bist kein Betrogener mehr. Ich hätte die Arbeitskleidung aus seinen Händen entgegengenommen und wäre eines Tages mit dem gelben Rad auf dem Weg meiner Geschwister geradelt. Mutter hätte geweint und gewimmert, der Jüngste jetzt auch Prolet. Ich will mich nicht zu früh entscheiden, gab ich zu verstehen und dachte mir einen neuen Beruf für mich aus. Schriftsteller, oi, japste der Vater, wie verblödet in muffigen Stuben hocken, auf harmlose Tasten einhämmern, unschuldiges Papier vollsauen, auf Leserfang gehen, ein Glas, einen Text, einen Tisch, einen Stuhl, sowas nennst du Lesung, die Leute abhalten mit eigenem Stumpfsinn, dösen und träg sein, mit geborgten Worten für hunderte Ohren, tausend ansprechen. Du glaubst wohl, dass es dir erlaubt, den Menschen die Stimme stehlen, sie zu Rezipienten stutzen. Solange du die Hände auf meinen Tischtuch legst, Sohn, breche ich jeden Bleistift in zwei in meinen Händen. Schreib es dir hinter die Ohren und nenne dich Hinterohrschmierer. Diesmal war es Klaus, der mir zur Seite ging. Die Abenteuer dieser Welt sind innere Monologe, Vater. Der Wein lässt uns lallen, der Durst röcheln, die Heiserkeit krächzen und wenn einer uns am Halse packt und drückt, kommt ein Glucken raus. Was Bernd in der Nacht spricht, kann für einen Universitätsprofessor außerordentlich sein. Er könnte Geld verdienen. Vater aber unterbrach ihn. Professor, Nickelbrille tragen, einen Diplomatenkoffer, flink die Treppen hoch, im Lehrerzimmer, ein Stärkungsmittel, wie ein Gockel vor den jungen Mädchen tippeln, Buch auf, Buch zu, Brille hoch, Brille runter, den Pimmel aber nicht mehr hochkriegen, mit ausgestopften Tieren Unzucht treiben, schweig mir nicht dazwischen, Fahnenappelle, Taschenkontrolle, Nase popeln, was da einer grün schnabelt. Ich, euer Vater, mein Vater, wir Väter, alle entkamen den Lehrern, den weisen Uhus, der Schultafel, der Kreide, dem Waschlappen, der Raucherecke, den Pioniernachmittagen. Wir dulden keine Pauker an unserer Seite. So schweigen wir von Professoren. Alle Proportionen der Geschichtsvorgänge hat uns Vater diktiert. Jeden Berufswunsch hat er uns ausgetrieben mit seiner knüppeln Rhetorik. Taucher, ha, wie bitte sehr? Gleich Tieftaucher. Ja, pfui, Sohn, lass Wasser in die Badewanne. Ich will dich untertauchen, bis dir Ideen aus dem Hirn schießt, auf Ewigkeit. Was hat einer vom Schuttberg, der Meersboden zu küssen? Unser Eins springt nicht mehr mit einem Kinde, spricht nicht mehr mit einem Kinde, das einen Schnorchel in der Gusche trägt. Der Himmel ist voll Bläue, was muss sich einer verkriechen unterhalb der Wasseroberflächen? Ihr wollt immer nur werden, dann werdet, was ich bin. Seht, was andere nagen an ihrem Gewordensein. Eine Werdung in falscher Richtung ist keine, nichts.
Und darunter ist ein Bild von einer Autospur, die in die Leitplanken hineinrast. Dann kommt eine reine Überzeugung. In der Stadt leben die unterschiedlichsten Menschen. Manche von ihnen sind Künstler und sitzen in den Cafés bei wunderschönen Eisbechern mit lieblichen Frauen zur Seite. Sie rauchen Zigarren oder spielen Schach. Sie grüßen sich gegenseitig mit einer unnachahmlichen Anständigkeit. Sie beugen sich zur Seite und sagen ihre momentane Meinung zu sämtlichen Ereignissen. Künstler, hat der Vater mir gedroht und mich beim Kragen gepackt. Werde nie Künstler, ich will keinen Maler in der Familie. Das fällt den Stammbaum. Keinen Maler, keinen Geigenhaini, keinen Schmierfinken, keinen Bildhauer, keinen Schauspieler, keinen Straßenclown. Suff, Gestank, freie Brüste, Pornohefte in der Schublade. Modelle, Hirngespinste, eingeübte Posen, Preise, Reisen, Kritiker und die Weiber nur so umnieten. Den Machern in den Arsch kriechen, Sonnenbrillen tragen, sich für Konzerte interessieren, Biografien erfinden, Gruppensex treiben. Junge, zeige mir nie, wer hier ein Vollidiot ist.
I'm gonna go to the hospital.
Wir sind immer noch beim Roman Nix von Peter Wawrzynak. Jetzt geht es zum Teil 4 für 3 Minuten genial. Wir empfehlen, besser ist es, die Füße zu beobachten. Was bahnt sich an zwischen großer und kleiner Zehe? Und wozu hat der Mensch einen Brustkorb? Wie viel Papier geknüllt fast zu einer? Was weiß mein Ellenbogen vom Kulturfaschismus? Wie reagiert meine Lunge auf 6 Jahre Zukunft? Was würde mein Bauchnabel lesen? Wie viel Stille kann ein Mensch künstlerisch erzeugen, verarbeiten, umsetzen, aushalten? Ja, einen Polizisten darf man nicht nach seiner Traumprinzessin fragen. Ein Polizist sagt immer Trillerpfeife. Sie heißt Trillerpfeife. Aber was machen, wenn morgens tatsächlich ein Müllcontainer im Hinterhof weint und kein Bleistift in der Nähe, kein Verlag mit Verständnis begreifbereit ist? Teil 5. Ich wäre so gern Krea hoch. Ich bin bloß kreativ. Aber du fängst sie nicht, die kleinen Verhinderer. Nicht den Zipfel, nicht die Borste kriegst du von so einer Sau zu fassen. Die sitzen feist im Hintergrund, grunz und rülpsen Kultur. Rülps heißt okay, der Schreiber liegt uns. Rülps, rülps und du landest im Papierkorb oder Sicherheitssafe. Und manchmal verrülpsen sie sich. Das werden dann die Insider-Veranstaltungen. Und die Leute sagen, hat der ein Schwein. Auf den internationalen Teppichen wird der Urrülpser legitimiert, lizenziert und als Kammerton A der demokratischen Volkskunst verramscht. Freilich, das Interesse im Inland an im Ausland erfolgreichen Rülpsmachern schwindet. Und bald schon liegen die geilsten Schmöker wie letzte Brötchen rum. Und? Kleine Weltreise hin, kurzes Ansichtsgedicht zurück. Alles Bonbon. Lustig weiter aufgestoßen. Verzeihung, kann mir hier einer sagen, in welcher Zeit wir leben? Mir tut auch die Wehzunge so vor.
Zu diesem Text folgendes Bild. Kleinfamilie, das heißt Papa, Mama, große Schwester und kleiner Bruder, einträchtig in Normküche, Herd rechts im Vordergrund, nur oder und alles geflutet mit Wasser. Wasserstand ca. 30 cm, also wadentief. Thank you.